Ja, wie heißt es so schön? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Heute geht es nicht ums Christkind, das vor der Tür steht, sondern um Christus, der vor der Tür steht. Und nicht nur im Advent, sondern immer. Ein Predigtext aus Offenbarung 3. Und ich muss vorausschicken, bei diesem Text sind mir drei Dinge aufgefallen, die häufig oder oft missverstanden werden und auch dann zu falschen Auslegungen führen. Nun habe ich jetzt nicht den Anspruch, dass ich genau weiß, wie Bibeltexte auszulegen sind, aber es ist häufig so, und da muss man darauf achten, dass man Bibeltexte mit einer eigenen Brille liest, also mit seinem eigenen Vorverständnis herangeht. Es ist ja nie so, dass wir neutral an einen Bibeltext herangehen, sondern immer mit einem bestimmten Vorverständnis, mit Vorstellungen. Oder wir deuten Aussagen nach unserem Verständnis. Und da kann es passieren, dass man die eigentliche Intention des Verfassers, der ja zu einer völlig anderen Zeit, in einer völlig anderen Situation als wir war, dass man das nicht erfasst, richtig erfasst. Stattdessen eigene Vorstellungen hineinlegt. Und so lesen wir jetzt zunächst mal diesen Text aus der Offenbarung 3. Es ist das letzte der sieben Sendschreiben. Und für unsere arabischen Freunde habe ich auch diesen Text da hinten in Arabisch. Dürft euch gerne die Zettel an der Technik nehmen, dass ihr auch diesen Text mitlesen könnt. Offenbarung 3, 14 bis 22. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea, so spricht der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß, aber du bist lauwarm und weder heiß noch kalt. Deshalb will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Du sagst, ich bin reich, wohlhabend und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie jämmerlich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat. Kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert wurde. Dann bist du wirklich reich. Kaufe strahlend weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kaufe außerdem Salbe, um deine Augen einzureiben. Denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mach also ernst und ändere dich. Sieh doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Wer den Sieg erringt, den lasse ich neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf dem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Das ist das letzte der sieben Sendschreiben. Und damit komme ich gleich auf das erste Missverständnis, denn dieser Text, dieses Sendschreiben, ist ein Brief eigentlich, ein Brief von Christus, richtet sich an Gemeinden, nicht an einzelne Christen. Und so ist er auch zu deuten, immer als Gemeinde, als Ganzes. Und das gilt dann auch für diesen Vers 16, der schon etwas krass ist, ne? Wo Jesus sagt, weil du lauwarm bist, will ich dich ausspucken. Das heißt, da wird eine Gemeinde ausgespuckt, nicht der einzelne Christ. Oder auch wie im Sendschreiben an Ephesus, das ist das erste zum Beispiel, da sagt Jesus ganz hart, wenn du nicht umkehrst und Buße tust, werde ich deinen Leuchter wegnehmen. Der Leuchter ist das Symbol für die Gemeinde. Das heißt also, wenn du nicht umkehrst, liebe Gemeinde in Ephesus, dann wird es dich nicht mehr geben. Dann wirst du weggenommen. Nicht der einzige Gläubige wird weggenommen, sondern die Gemeinde. So ist es aber auch dann gekommen. Diese Worte sind also ernst zu nehmen. Es sind Briefe an Gemeinden als Ganzes. Und so sollten dann sie auch auslegen. Der einzelne Gläubige muss also jetzt nicht Angst haben, dass er von Jesus ausgespuckt wird oder dass er wie ein Leuchter weggestellt wird, nicht mehr gebraucht wird. Es geht hier um Gemeinden. Und da wird deutlich, wenn Gemeinden nicht umkehren und Buße tun, dann werden sie irgendwann verschwinden, ausgespuckt oder weggenommen. Das gab es im ersten Jahrhundert. Und das gibt es auch im 21. Jahrhundert. Gemeinden schließen, wir erleben das in unseren Tagen, Gemeinden schließen. Und es entstehen neue Gemeinden. Und das heißt auch für uns, Jesus ist nicht auf die evangelische Gemeinschaft Heuchler angewiesen. Er kann die locker zumachen und daneben eine neue gründen. Das war schon immer so. Die sieben Sendschreiben sind Briefe an sieben Gemeinden im ersten Jahrhundert, am ausgehenden ersten Jahrhundert. Und in Offenbarung gibt es ja viel Zahl und Symbolik, und diese Zahl sieben bedeutet schlicht einfach alle. An sieben Tagen wurde die Welt erschaffen und da war alles komplett. Sieben heißt einfach alles. Meint also alle Gemeinden zu allen Zeiten. Das sind die Empfänger. Diese sieben Briefe haben alle den gleichen Aufbau. Zuerst wird immer der Empfänger genannt. Der Engel der Gemeinde in Laodicea. Engel ist ein bisschen rätselhaft. Vermutlich ist es eine Art Repräsentant im Himmel der Gemeinde. Jedenfalls war klar, wer gemeint ist. Gemeinde in Laodicea. Dann folgt die Selbstvorstellung des Absenders, das ist Christus. Also Post direkt von Christus ist auch was, ne? Zu sagen, Jesus schreibt uns einen Brief. Und die Art, wie er sich dann vorstellt, ist jeweils auch anders. Er stellt sich immer selbst vor, wie er ist. Und die Art und Weise, wie er sich vorstellt, hat mit der nachfolgenden Botschaft oder Problematik zu tun. Das heißt, Jesus stellt sich hier vor als der, der das Amen ist. Er sagt, ich bin der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, von dem die ganze Schöpfung ausgeht. Das hat dann schon was mit der Gemeindesituation zu tun. Amen heißt ja, so ist es. Wenn wir beten und am Ende sagen Amen, dann sagen wir, so soll es sein oder so ist es. Amen steht also für Eindeutigkeit, Wahrhaftigkeit, Verlässlichkeit. Und das weist schon auf ein Problem der Gemeinde in Laodicea hin. Das wird später im Bild vom lauwarmen Wasser deutlich. Die Gemeinde ist vermutlich nicht eindeutig erkennbar, nicht eindeutig wahrnehmbar. Und diese Aussage, von dem die ganze Schöpfung ist, das ist eine Anspielung auf Vers 17, wo die Gemeinde sagt, ich bin reich, wohlhabend, mir fehlt es an nichts. Wenn Jesus sich hier der Gemeinde als der vorstellt, von dem die ganze Schöpfung ausgeht, dann ist das eine ganz deutliche Spitze an die Gemeinde, an eine Gemeinde, die sagt und meint, aus sich selbst heraus leben zu können. Wir brauchen nichts, wir schaffen das alleine. Dazu muss man wissen, Laodicea, die Stadt wurde 61 durch ein Erdbeben zerstört. Und das Besondere war, dass die Stadt es geschafft hat, aus eigener Kraft sich wieder aufzubauen. Also keine fremde Hilfe irgendwo aus den Nachbarstädten oder von der Regierung. Sie haben das ganz alleine hinbekommen. Und so waren sie, die Laodicea. Das macht was mit einem. Sagt, wir schaffen das alleine. Und die Mentalität einer Stadt, eines Ortes, schwappt natürlich immer auch in die Gemeinde hinein. Man kann jetzt sagen, wir sind völlig anders. Diese Mentalität war offenbar auch in der Gemeinde drin. Ach, wir schaffen das alles alleine. Ärmel hoch, wir kriegen das hin. So waren sie, die Laodicea. Und Jesus will damit sagen, ich bin der Ursprung der Schöpfung. Das heißt, Leute, ihr habt vergessen, dass ihr von mir total abhängig seid. Ich habe eure Gemeinde gegründet. Und ihr seid von mir total abhängig. Jeder Atemzug, jeder Augenblick seid ihr von mir abhängig. Das habt ihr anscheinend vergessen. Und damit komme ich zum nächsten Element der Sendschreiben, Bestandsaufnahme. Jesus untersucht also jede Gemeinde ganz genau. Er sagt, ich kenne dich ganz genau. Er hat sie ganz genau beobachtet und sagt, ich kenne deine Taten. Und aus dieser Bestandsaufnahme folgt dann Lob oder Tadel. Je nachdem, was da so los war und zu beanstanden oder zu loben ist. Auffällig bei Laodicea ist, da gab es gar nichts zu loben. Das ist die einzige Gemeinde in diesen sieben Sendschreiben, wo kein Lob ist, nur Kritik. Und das, obwohl sie reich und stark ist, das macht auch nachdenklich. Ne? Eine starke Gemeinde, selbstbewusste Gemeinde, aber aus der Sicht Jesu gab es da nichts zu loben. Das ist hart. Aber es gibt kein vernichtendes Urteil. Jedes Sendschreiben hat eine Aufforderung, was zu ändern, Buße zu tun. Und dann werden konkrete Maßnahmen genannt, was zu tun ist, damit die Gemeinde sich verändert. Wenn nicht, werden Konsequenzen angedroht. In diesem Fall, wie schon oben angesprochen, sagt Jesus, werde ich dich ausspucken aus meinem Mund. Das ist jetzt eine krasse Drohung an die Gemeinde. Ändert die Gemeinde ihr Verhalten, kann sie sich aber auf die Verheißungen freuen, die dann genannt sind. Soweit der Aufbau, Struktur dieser Sendschreiben. Was machen wir jetzt mit diesem Sendschreiben an Laodicea? Diese sieben Sendschreiben, wenn man sie vergleicht, decken eigentlich das ganze Spektrum von Gemeindewirklichkeiten ab. So kann sich im Prinzip jede Gemeinde auf der Welt zu jeder Zeit in einem oder mehreren dieser Sendschreiben entdecken. Eine Gemeinde kann sich im Laufe der Zeit in unterschiedlichen Sendschreiben wiederfinden. Jede Gemeinde macht ja auch Entwicklungen, befindet sich in verschiedenen Phasen. Und jetzt sind wir heute herausgefordert zu fragen, dass man es diesem härtesten Sendschreiben, es ist wirklich das härteste, muss man sagen, dass man sich diesem härtesten Sendschreiben mal stellt und sagt, könnte das auch auf uns zutreffen? Und wenn ja, was würde hier auf uns zutreffen? Und was sollen wir tun, wenn da was auf uns zutrifft? Lassen wir uns also einmal von diesem Sendschreiben als ganze Gemeinde abscannen. Bevor wir uns aber dieses Sendschreiben genauer ansehen, müssen wir klären, wer ist eigentlich die Gemeinde? Wir als Gemeinde wollen uns jetzt abscannen lassen, aber was ist eigentlich Gemeinde? Gemeinde, das ist ja nicht einfach nur eine Organisation. Und wenn eine Gemeinde, das sind immer auch Menschen. Ja? Gemeinde ist die Versammlung von Menschen oder die Summe aller Gläubigen. Und wenn jetzt hier von einer Gemeinde gesagt wird, sie sei lau, dann betrifft das natürlich schon die Menschen, ja? Jeden Einzelnen. Die Summe der Gläubigen ist die Gemeinde. Gemeinde heißt ja letztlich nur ursprünglich vom Griechischen her Versammlung der Gläubigen. Das ist Gemeinde. Damit ist dann doch jeder Einzelne angesprochen. Natürlich die Leitung als Besonderes, weil sie Verantwortung übernimmt. Aber natürlich sind wir alle als Teil dieser Gemeinde angesprochen. Es geht also um die Gläubigen einer Gemeinde, hier konkret in Laodicea. Und die Gemeinde als Ganzes ist angesprochen. Es geht um Gläubige. Und damit komme ich zum ersten Missverständnis, denn der Vers 20, der wird häufig an Ungläubige gerichtet. Wird gerne in Evangelisationsveranstaltungen gebraucht, wo es heißt, ich stehe an der Tür des Herzens und klopfe an. Und man hat häufig dann dieses Bild vor Augen, wenn man diese Bibelstelle liest. Nimmt man gerne in Evangelisationsveranstaltungen, wo man sagt, Jesus steht an der Tür deines Herzens, er klopft an und möchte hineinkommen. Dann gibt es noch diesen besonderen Detail an diesem Bild von Holman Hunt, dass da außen kein Griff dran ist. Dann sagt man, ja, der Jesus kann die nicht aufmachen, sondern du kannst nur von innen aufmachen. Und wenn du also seine Stimme hörst und aufmachst, dann tritt Jesus in dein Leben und du hast Gemeinschaft mit ihm. Das ist richtig, das stimmt. Jesus klopft an die Herzenstür von ungläubigen Menschen. Aber das steht hier nicht im Text. Das ist was anderes. Man hat also eine durchaus richtige Aussage in diesen Text hineingelesen. Und wir müssen jetzt genau hinschauen und fragen, was steht jetzt wirklich da? Was hier gemeint ist, mit Jesus steht vor der Tür, beschreibt er dieses Bild. Jesus steht vor der Tür der Gemeinde. Es ist ja ein Schreiben an Gemeinde, es geht um Gläubige. Und die Gemeinde lässt ihn nicht hinein. Und sie rufen, lass ihn nicht herein, er wird alles ändern. Genau darum ging es in dem Sendschreiben an Laodicea. Jesus steht vor der Tür der Gemeinde. Er klopft an und er wird nicht hineingelassen. Er möchte hineingelassen werden. Und wenn die Gemeinde ihn einlässt, dann wird sich einiges ändern. Denn in Laodicea ist vieles nicht in Ordnung. Und das möchte Jesus ändern. Vor allem das Schlimme ist, Jesus ist nicht mehr in der Gemeinde. Da ist eine Gemeinde in einem schönen Haus, bestens ausgestattet. Geld ist kein Thema. Es ist eine reiche Gemeinde. Sie feiern schöne Gottesdienste. Jesus wird im Lobpreis angebetet. In den Predigten hören sie auf Jesus. Aber das Schlimme ist, Jesus ist gar nicht im Raum. Er steht draußen vor der Tür. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, wir leben hier ein perfektes Gemeindeprogramm. Wir haben ein tolles Haus, modernste Technik, super Ausstattung, ergreifenden Lobpreis, inspirierende Predigten. Es gibt Hauskreise, es gibt Kleingruppen, es gibt tolle Angebote, Weihnachtskino und was wir alles so haben, mittendrin. Und Jesus steht draußen vor der Tür. Das würde ja heißen, wir machen das alles zwar perfekt, aber ohne Jesus. Und das, glaube ich, war das Thema von Laodicea. Sie hat Jesus nicht gebraucht. Sie haben das auch ohne ihn hinbekommen. Sie haben gesagt, wir sind reich. Wir haben genug, uns fehlt an nichts. Wir schaffen das alleine, aus eigener Kraft. Und das bezog sich sicher nicht nur auf Geld und materielle Dinge. Wir schaffen das alleine. Die Erfahrung haben sie gemacht, wir können diese Stadt alleine aufbauen. Das kriegen wir hin. Sie waren zufrieden mit ihrem Gemeindeprogramm. Läuft doch alles bestens. Was wollen wir? Wir haben fähige Leute. Wir schaffen das ohne Jesus. Und ich glaube, es stimmt, wir können Gemeinde ohne Jesus leben. Man kann ohne Jesus ein tolles Gemeindeprogramm gestalten. Man kann auch ohne Jesus predigen, kein Problem. Man kann ergreifenden Lobpreis ohne Jesus machen, beeindruckende Veranstaltungen anbieten. Und das Schöne ist dabei, wenn Jesus nicht dabei ist, dann kann man das so machen, wie man das möchte, nach dem eigenen Geschmack und eigenen Vorstellungen, so wie es den Leuten gefällt. Wenn er dabei wäre, wird sich manches ändern. Und das ist eine ernste Anfrage an uns. Machen wir Gemeinde mit Jesus oder ohne Jesus? Und wo ist Jesus bei uns? Steht er draußen vor der Tür? Ist er im Mittelpunkt oder steht er am Rande? Hat er das Sagen? Darf Jesus mitgestalten? Darf Jesus mitplanen? Gibt er uns Kraft und Inspiration? Wer bestimmt uns? Wer bestimmt, wo es lang geht? Wer entscheidet? Wie wird Jesus in die Entscheidungen einbezogen? Hören wir auf Jesus, wenn wir beraten in Sitzungen? Oder leben wir nur aus den eigenen Ressourcen? Und das soll mit dem dritten Missverständnis deutlich werden. Der große Vorwurf an Laodicea lautet: Du bist lau. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß? Aber du bist lauwarm und weder heiß noch kalt. Deshalb will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Daraus hat man diesen Begriff des lauen Christentums gebildet. Aber was sind das jetzt, die lauen Christen? Was zeichnet einen lauen Christen aus? Viele sagen dann, heiße Christen, die sind, wie das Wort sagt, heiß, brennend für Jesus. Sie leben hingegeben 100% für Jesus. Und kalte Menschen sind nicht Christen, sagt man. Leute, die also Jesus ablehnen und Jesus gegenüber kalt und gleichgültig sind. Und laue Christen, sagt man, das sind jetzt die, die sind so dazwischen. So ein bisschen Christ. Also nicht ungläubig, aber auch nicht brennend für Jesus. Laues Christsein, sagt man dann, das ist unverbindlich, bequem, halbherzig. So schließt man aus dieser Aussage. Aber auch hier wieder, was steht wirklich im Text? Was meint Jesus wirklich damit, mit dieser Aussage? Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß? Aber du bist lauwarm und weder heiß noch kalt. Das Problem war also, sie waren weder heiß noch kalt. Und daraus schließt man dann, sie sind weder richtig entschiedene Christen, auch keine Ungläubigen. Also halt dazwischen. Aber Moment mal, meint Jesus wirklich, dass er sagt, wärt ihr doch lieber Ungläubige, Nichtchristen? Kalt, ungläubig? Dann müsste doch Jesus wünschen, dass es besser wäre, sie wären Nichtchristen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Jesus wünscht. Er sagt, ach, wenn er doch richtige Nichtchristen wärt. Entweder richtige Christen oder richtige Nichtchristen. Das kann nicht sein. Das wünscht sich doch Jesus niemals, dass Gemeindeglieder ungläubig wären. Also wärst du doch richtig gläubig oder ungläubig. Was ist dann laues Christsein? Die Sendschreiben wurden ja immer an konkrete Gemeinden gesandt. Und in diesen Sendschreiben geht Jesus immer auch auf lokale Gegebenheiten ein von diesen Städten und Gemeinden. Und da muss man wissen, Laodicea, das lag in der Nähe von Hierapolis. Heute heißt die Stadt Pamukkale in der Türkei und sie ist bekannt für diese heißen Quellen. Vielleicht war schon mal jemand in Urlaub von euch dort. Und diesem heißen Wasser, sehr kalkhaltig, sieht man hier auch in den Steinen, diesem heißen Wasser wurden Heilkräfte nachgesagt. Und jetzt floss dieses Wasser also von Pamukkale oder damals Hierapolis den Fluss entlang und irgendwann kam Laodicea. Und bei Laodicea war das Wasser nur noch eine lauwarme Brühe. Ekelhaft, konnte man nicht benutzen. Weder zum Baden noch sonst irgendwas. Und da, glaube ich, da knüpft das Bildwort an. In Laodicea wusste jeder Bescheid, als er das hörte. Das lauwarme Wasser kann man nicht benutzen. Es ist unbrauchbar. Heiß an der Quelle trank man es als Heilwasser. Wenn es auf Trinktemperatur abgekühlt ist, kann man es trinken. Es ist erfrischend. Aber lau ist einfach eklig. Deswegen auch Jesus, ich spuck dich aus. Und ich glaube, hier liegt der Vergleichspunkt. Jesus sagt, wenn du heiß wärst, dann könnte ich dich trinken. Und wenn du kalt wärst, dann könnte ich dich auch trinken. Aber lauwarm, das geht nicht, das ist unbrauchbar. Und ich glaube, das ist der Vorwurf an die Gemeinde, dass sie sagt, ihr seid unbrauchbar für mich. Ich kann euch so in dieser Verfassung nicht gebrauchen. Das ist die harte Diagnose. Und der Einwand der Laodicea macht es eigentlich noch schlimmer, wenn sie sagen, aber wir sind doch reich, wir haben doch viel, es fehlt uns doch an gar nichts. Und das finde ich das Schlimme in dieser Situation. Eine Gemeinde kann reich sein, bestens ausgestattet, tolle Mitarbeiter, super Programm, top aufgestellt. Es fehlt an nichts. Sie hat Kraft, sie hat Manpower, sie hat Know-how. Und trotzdem ist sie nicht brauchbar für Jesus. Das ist das Schlimme. Ist alles da, perfekt, aber für Jesus nicht brauchbar. Und Jesus fällt in Vers 17 ein erschreckendes Urteil. Du sagst, ich bin reich, wohlhabend, mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie jämmerlich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Die Gemeinde ist arm, ist reich, fühlt sich reich, es fehlt nichts, aber unbrauchbar für Jesus. Die Frage ist, trifft das auf uns zu? Und ich habe für mich dann mal so eine Kontrollfrage gestellt. Und die Frage stelle ich auch euch. Für was betest du für die Gemeinde? Was braucht unsere Gemeinde? Brauchen wir überhaupt was? Oder sagen wir, eigentlich alles da, brauchen wir nichts. Für was betest du, wenn du an diese Gemeinde, an unsere Gemeinde denkst? Was braucht unsere Gemeinde deiner Meinung nach? Und ich glaube, das ist ein Rückschluss auf das, wie wir die Gemeinde sehen. Wenn wir sagen, was ist mir ein Herzensanliegen für diese Gemeinde? Was braucht diese Gemeinde? Betest du überhaupt für die Gemeinde? Oder denkst du, boah, läuft doch alles, ich gebe meinen Zehnten und alles gut? Eine andere Frage, die mich beschäftigt hat, woran erkennt man, dass eine Gemeinde für Jesus unbrauchbar ist? Woran erkennt man, dass eine Gemeinde für Jesus brauchbar oder unbrauchbar ist? Man erkennt das an der Wirksamkeit. Man kann ja toll sein, aber deswegen wirkt das noch lange nicht. Ich glaube, die Wirksamkeit ist ein entscheidender Faktor. Laodicea war trotz ihres Reichtums, trotz ihrer Kraft völlig unwirksam in ihrer Stadt. Es ist auffällig, Laodicea ist die einzige Gemeinde in den Sendschreiben, die keine Verfolgung erlebt hat. Und das war für die Zeit 90 nach Christus äußerst ungewöhnlich. Normal war für Gemeinden, dass man verfolgt wird oder dass man zumindest als Christen unter Druck steht. Nun hat die Gemeinde in Laodicea aber keinerlei Angriffe erlebt. Kein Druck, keine Verfolgung. Warum war das so? Ja, weil sie unwirksam waren. Es gab keinen Anlass, diese Gemeinde irgendwie anzugreifen. Die waren so lieb und friedlich. Die Gemeinde ließ die Bevölkerung in Ruhe und die Bevölkerung ließ die Gemeinde in Ruhe. Das heißt es nicht, dass wir bewusst provozieren müssen, damit wir endlich verfolgt werden. Darum geht es, glaube ich, nicht. Aber die Frage stellt sich für uns schon. Sind wir wirksam als Gemeinde? Wirken wir eigentlich in unserer Umgebung? Und dahinter steht die Frage, sind wir für Jesus brauchbar? Wenn wir wirksam sind, dann wird uns Jesus gebrauchen. Sind wir nicht wirksam, sind wir vielleicht für Jesus nicht gebrauchbar. Kann also Jesus mit uns und durch uns an den Menschen unserer Zeit wirken? Konkret kommen durch uns Menschen zum Glauben. Das ist ja der Kernauftrag, unser Kerngeschäft, dass Menschen zu Jüngern von Jesus werden. Macht zu Jüngern, sagt Jesus. Geht hin und macht zu Jüngern. Werden durch uns Menschen zu Jüngern gemacht. Das passiert, wenn Jesus wirkt. Eine Gemeinde, die brauchbar ist, wird Jünger produzieren. Passiert das durch uns? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Für Laodicea gibt es viele schlechte Nachrichten, aber es gibt auch eine gute Nachricht und das macht Hoffnung. Nämlich, Jesus liebt die Laodicea. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und ich erziehe sie streng. Mach also ernst und ändere dich. Das heißt, Buße tun. Und das ist die gute Nachricht in der Geschichte. Jesus sagt nicht nur, ändere dich, sondern er sagt auch, wie man sich ändern kann. Und ganz egal jetzt, ob diese Diagnose zu 100%, zu 80 oder 50 oder was weiß ich auf uns zutrifft, ich denke, einiges trifft auf uns zu und jetzt können wir davon lernen, was Jesus uns für einen Rat gibt. Wir sollen den Rat von Jesus befolgen. Er sagt, ich gebe dir einen Rat, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert wurde. Dann bist du wirklich reich. Und kaufe strahlend weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und du musst dich schämen. Kaufe außerdem Salbe, um deine Augen einzureiben, denn du sollst klar sehen können. Hier findet man auch wieder ganz konkrete Bezüge an die Stadt Laodicea. Die Banken Laodiceas waren angesehen wegen ihres edlen Goldes. Cicero hat dort seine Wertpapiere in pures Gold umgetauscht, weil er gesagt hat, da ist das beste Gold im ganzen Land. Was es da gibt, so rein, gibt es sonst nirgends. Die Stadt war wegen ihrer blühenden Textilindustrie bekannt. Und in Laodicea gab es eine berühmte Ärzteschule mit einer Spezialabteilung für Augenheilkunde. Und man hat auch eine Salbe entwickelt, die man im ganzen Römischen Reich vertrieben hat. Für Laodicea waren also diese drei Anspielungen völlig klar. Aber was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für uns, geläutertes Gold kaufen, reine Kleider kaufen und Augensalbe kaufen? Ich habe lange überlegt, ich habe auch nicht so richtige schlüssige Auslegung gefunden. Dann habe ich gedacht, kommst du mal vom hinten her, von diesem Bild, Jesus steht vor der Tür. Da ist eine Gemeinde reich, es fehlt ihr an nichts, Jesus ist nicht dabei. Eine Gemeinde, die aus eigener Kraft mit ihren eigenen Möglichkeiten und Mitteln wirkt. Sie bewegen viel, aber sie haben wenig Wirkung. Und dadurch ist letztlich das, was sie tun, jämmerlich. Auch wenn es nach außen vielleicht anders ausschaut in ihrer Wahrnehmung, es ist jämmerlich und wirkungslos, weil Jesus draußen ist, weil er nicht dabei ist, weil sie es ohne Jesus machen. Die Gemeinde ist arm, blind und nackt. Und das lässt auch nochmal Rückschlüsse zu. Arm könnte heißen, sie wirkt ohne geistliche Kraft. Sie ist arm an Kraft, arm an geistlicher Wirkungskraft. Blind könnte dafür stehen, es fehlt eine geistliche Sicht. Eine geistliche Sicht für die Gemeinde und für die Welt, für die Menschen. Und nackt, das steht in der Bibel für Schande. Adam und Eva, da kommen das erste Mal nackt vor, schämten sich wegen ihrer Schuld. Sie sahen ihre Schande, ihre Blöße und mussten die dann mit Feigenblättern bedecken. Und Gott machte ihnen dann Kleider aus Tierfellen, um diese Schande zu bedecken. Das heißt, Gott sagte auch, das kann nicht sein, dass ihr hier so nackt rumlauft. Mit ihren Feigenblättern konnten sie diese Schande nicht bedecken. So musste Blut fließen, mussten Tiere geopfert werden, getötet werden, damit diese Felle die Menschen bedecken konnten. Nackt könnte dafür stehen, dass eine Gemeinde sich selbst rechtfertigt, Feigenblätter bastelt, um sich selbst irgendwie gut darzustellen. Dass sie sich Feigenblätter umhängt, um sich zu rechtfertigen, gut darzustellen. Dass sie das versteckt, was schlecht ist. Dass sie Leichen im Keller hat und die keiner anfassen darf. Das könnte das bedeuten, dass da irgendwo schon was ist, was nicht in Ordnung ist, aber man kaschiert das Ganze irgendwie, hängt Feigenblätter um. Und Gott sagt, lasst doch diese Feigenblätter, man sieht alles durch. Lasst euch von mir doch Kleider geben. Was ist für uns zu tun? Wir sollen Feuer, im Feuer geläutertes Gold von Jesus kaufen. Durch das Feuer werden die Fremdstoffe aus dem Gold ausgeschieden, damit es ganz rein ist, hundertprozentig rein. Und in Laodicea, in diesen Banken, gab es wohl das reinste Gold, 100% Gold. Und ich verstehe das so, dass Jesus sagt, nehmt 100% mich. Hört auf, mit euren eigenen Mitteln zu arbeiten, mit euren eigenen Kräften und Möglichkeiten. Nehmt 100% mich. Das Bild von Kaufen erinnert an Jesaja 55. Da tritt Gott als Marktschreier auf und sagt, kommt zu mir, kauft umsonst kostenlos Wein und Milch. Und dann fragt er weiter, warum gebt ihr Geld für Dinge aus, die nicht satt machen? Die Menschen damals, zur Zeit Jesajas, haben also viel Geld ausgegeben für Sachen, die nicht satt gemacht haben. Und Gott sagt, ich habe was, das macht euch satt und das kostet nicht mal was. Das können wir jetzt auch auf diesen Text übertragen, dass Jesus sagt, warum gebt ihr Geld für Dinge aus, die keine Wirkung haben? Nicht satt machen, ne? Wirkung. Warum investiert ihr in Dinge, die keine Wirkung haben? Könnte auch bedeuten Veranstaltungen. Warum investiert ihr in Veranstaltungen, die keine Wirkung haben? Lasst es. Gold steht für 100% Kraft aus Heiliger Geist. Er sagt, hier ist der Heilige Geist. 100% Kraft kannst du haben, kannst du nutzen. Die Laodicea haben mit ihrer eigenen Kraft gearbeitet und dadurch nichts bewirkt. Lebt also aus meiner Kraft, aus der Kraft meines Geistes. Dann seid ihr wirklich reich. Das könnte diese Botschaft sein. Vielleicht erinnerten sich die Laodicea auch an den Kolosserbrief. Der wurde ja auch in Laodicea gelesen. Diese beiden Städte lagen dicht beieinander. Und Paulus hat gesagt, schickt den auch nach Laodicea, das wird auch lesen. Und dort steht in Kapitel 2, Vers 3, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Vielleicht hat es da auch bei Ihnen ein bisschen geklingelt. Ja klar, in Jesus sind die Schätze, nicht in uns. In Jesus sind die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Eignet euch diesen Schatz an, dann werdet ihr weise handeln, dann wisst ihr, was zu tun ist. Dann wächst die Erkenntnis von Christus. Wenn die Erkenntnis von Christus wächst, werden wir auch mehr von ihm erwarten. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir erkennen, wer ist eigentlich Jesus für mich? Was hat er für mich alles parat? Dann werdet ihr mehr aus seiner Kraft leben. So könnte man diese Aufforderung verstehen. Für mich heißt das, ich will noch mehr aus seiner Kraft leben. Ich will nicht auf meine eigenen bescheidenen Möglichkeiten setzen, sondern aus seiner Kraft leben. Und ich habe so für mich die Erfahrung, wenn wir aufs Wasser gehen, kommen wir wieder zu diesem Thema, wenn wir aufs Wasser gehen, sind wir wirklich zu 100% auf ihn angewiesen, dass wir auch mal was riskieren. Das ist so meine Erfahrung. Ich werde die Kraft Jesu dann erleben, wenn ich mal was riskiere, wenn ich aussteige, wenn ich die Komfortzone verlasse, wo ich sage, bis jetzt habe ich es alleine hingekriegt, aber jetzt komme ich in eine Phase, in eine Zone, wo ich mit meiner eigenen Kraft nicht mehr weiterkomme. Lasst euch doch mal herausfordern von Jesus. Die weißen Kleider bedecken die Schande, hatte ich schon gesagt. Wie gehen wir mit unseren Fehlern um, mit unserer Schuld? Wird vieles schön geredet, kaschiert? Offensichtlich wussten die Laodizeer, wie man sich nach außen hin gut darstellt. Und jetzt sagt Jesus, nehmt die Kleider der Gerechtigkeit. Lebt aus der Vergebung. Diese Kleider der Gerechtigkeit, diese weißen Kleider bekommt jemand übergehängt, um zu sagen, du bist jetzt in meinen Augen rein. Gerecht gesprochen. Lebt aus der Vergebung. Hört auf, euch was vorzumachen. Und schließlich brauchen wir diese Augensalbe, und da sehe ich den Heiligen Geist, dass er uns die Augen öffnet, dass wir die Welt und uns und unsere Gemeinde geistlich mit seinen Augen betrachten können. Wenn ich das so lese, heißt das für mich, ich muss mich noch mehr von Jesus abhängig machen. Und das geht nur, wenn ich ganz nah dran bin an ihm, wenn ich ganz dicht Gemeinschaft mit ihm habe. Und dazu müssen wir, komme ich nochmal zum letzten, ihn reinlassen in unser Leben, in die Gemeinde. Ich glaube nicht, dass er bei uns vor der Tür steht. Aber ich glaube, die Gemeinschaft mit ihm kann auf jeden Fall noch vertieft werden. Und das Mahl halten, was hier steht, ich werde dann Mahl mit ihm halten, das steht ja für ganz enge Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist wichtig, das möchte ich für mich. Mehr Zeit noch mit Jesus verbringen. Ihn mehr in die Belange meines Lebens und der Belange der Gemeinde einbeziehen. Und fragen, was ist dran für mich? Rede, Herr, sag du mir, was dran ist. Und ich glaube so, wenn wir nah dran sind an ihm, dann werden wir auch brauchbar für ihn sein und wirkungsvoll. Amen.